So Leute, willkommen zu einer ganz speziellen Ausgabe von Mittwochs. Wenn ihr jetzt mal so guckt, welcher Tag heute ist, dann wird euch gleich auffallen, warum. Denn es handelt sich um eine Sonderausgabe, nämlich Mittwochs am Donnerstag. Das liegt nicht daran, dass wir jetzt irgendwie zu faul waren, eine richtige Folge von uns zu laden und sowas. Und es liegt daran, dass Olli, wie ja auch in der letzten Folge angekündigt, sich zurzeit in Vietnam befindet. Und Unregelmäßigkeiten muss man ja doch irgendwie, Unregelmäßigkeiten, so sollte das heißen, muss man ja doch irgendwie dann auch ne, so ein bisschen widerspiegeln lassen. Also dachten wir uns, machen wir jetzt nicht mittwochs wie immer am Mittwoch, sondern weil es eine unregelmäßige Folge ist, mittwochs am Donnerstag. So haben wir auch gleich unsere erste Rubrik. Also, wir haben das jetzt so gemacht, dass Olli eben in Vietnam, Zeitverschiebung, schlechtes Internet, dergleichen, haben gedacht, gut, lassen wir sein mit dem Dialog. Heute gibt es zwei Monologe. Also ich würde jetzt einfach mal euch komplett hier, so Olli aussetzen, ihr Arm. Na gut, also er kann jetzt ja gerade nichts dagegen sagen. Das macht auch ein bisschen Spaß. Aber er hat auf jeden Fall eine Botschaft geschickt aus Vietnam. Ja, ich würde mal sagen, stützt euch mal rein, gebt euch die da gleich mal. Genug der Worte.
So, hallo Bene und natürlich auch ein Hallo an alle, die da draußen zuhören oder wie man hier in Vietnam sagt, Xin Chào. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Genau, wie gesagt, ich bin momentan in Vietnam und wollte mal, wenn ich Zeit habe, meine Eindrücke, meine ersten Eindrücke, ich bin halt, wie gesagt, seit 3 Tagen jetzt hier, ein bisschen schildern und am Ende vielleicht nochmal Bene auf zwei, drei Sachen hinweisen oder nochmal zwei, drei Fragen stellen, die er dann vielleicht weiterhin bearbeiten kann, wenn er Bock drauf hat. Ja, also ich bin, wie gesagt, hergeflogen vor 3 Tagen über Belgrad und Abu Dhabi und bin dann in Ho Chi Minh Stadt oder auch Saigon, wie es früher heißt und wie man es teilweise immer noch nennt, gelandet. War in einem ziemlich netten Backpacker-Hostel oder Hotel. Es war eigentlich eher ein Hostel, kann man schon sagen, aber ich glaube, es heißt Hotel. Mit einer älteren Britin als Putzfrau, die sehr, sehr nett und freundlich war. In der Nähe des Bin Tan-Markts, also wer schon mal in Saigon war, der wird wissen, wo das ist. Und wird sich auf jeden Fall ein bisschen auskennen, denke ich. Ja, also Saigon oder Ho Chi Minh fand ich. Wenn man zum Beispiel mit anderen Großstädten, asiatischen Großstädten wie Bangkok vergleicht, wesentlich angenehmer. Es ist natürlich ein bisschen kleiner, obwohl es, glaube ich, trotzdem 8 Millionen Einwohner hat. Kam es mir trotzdem ein bisschen kleiner vor, übersichtlicher einfach. Ich habe mich einfach besser zurechtgefunden. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich diese asiatische Metropole schon ein bisschen besser kenne, weil ich halt auch schon mal in Bangkok war. Also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, es war ein bisschen szenemäßig. Ein bisschen so wie Berlin. Also da waren sehr viele kleine Cafés, sehr viele nette kleine Gässchen und Straßen. Und ja, ich habe mich ein bisschen wie in Berlin gefühlt. Sehr cool. Also da hätte man sicherlich auch noch mehr Zeit verbringen können. Ich war einen Tag da. Oder einen Tag und eine, ja, einen Abend, könnte man sagen. Aber der fällt eigentlich weg, weil ich oder wir da gerade erst angekommen sind. Ja, ansonsten in Ho Chi Minh waren tatsächlich echt überwiegend freundliche Menschen. Hilfsbereit auf jeden Fall. Zumindest im Hostel und in den paar Restaurants oder Cafés, in denen ich war, kann ich eigentlich nur sagen, dass es echt eine coole Stadt ist, vom Ersteindruck her. Ein großes Thema ist natürlich, wenn man in Asien unterwegs ist oder in Südostasien unterwegs ist, der Verkehr, der viele wahrscheinlich erstmal schockt. Ich kannte das natürlich schon aus Thailand und aus Bali. Daher war es für mich jetzt kein krasser Schock mehr. Es ist natürlich immer noch ungewohnt und ja, chaotisch, wenn man da die Straße überqueren will und sich erstmal denkt, fuck, wie komme ich hier eigentlich rüber? Aber mittlerweile, wenn man das System dann mal ein bisschen hinterm Blick hat, also viele werden wahrscheinlich sagen, dass es kein System gibt, aber ich bin schon der Auffassung, dass das eine Art System ist, weil es ja so ein bisschen wie ein Orchester oder ein bisschen wie Synchronschwimmen eigentlich ist. Also man macht als Fußgänger einen Schritt vor, darum geht es natürlich viel um Antizipieren, der ja, Roller und Autofahrer. Und dann geht es halt einen Schritt vor und dann guckt man genau und langsam, aber sicher nähert man sich dann dem Straßenende. Und ich finde schon irgendwie, dass wenn man da ein bisschen Übungen hat und sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist es gar nicht mehr so chaotisch. Und ja, mittlerweile ist es eigentlich echt relativ easy. Aber ja, also wie gesagt, als ich vor einem Jahr in Bangkok war, da dachte ich auch nur, Alter, Scheiße, wie komme ich denn hier über die Straße? Weil Ampeln gibt es eigentlich eher relativ wenig, vielleicht mal an großen Straßen oder verstreut auch mal in kleineren, aber eher relativ wenig. Und wenn, dann wird sich da auch nicht so richtig dran gehalten. Und ja, Zebrastreifen hat da auch nicht dieselbe Funktion wie in Deutschland, dass da eben angehalten wird. Also der Fußgänger ist das unterste Glied der Nahrungskette, könnte man eigentlich sagen. Und ja, was mir zum Beispiel aufgefallen ist beim Verkehrssystem, ist, dass der Schulterblick ja eigentlich komplett wegfällt und der eigentlich dadurch ersetzt wird, dass derjenige, der dann im Verkehr vor dir ist, halt genau darauf achten muss, ob was kommt oder nicht. Das heißt, es wird eigentlich einfach ein bisschen umstrukturiert, könnte man sagen. Also ich finde den Verkehr jedenfalls ziemlich interessant und wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist das eigentlich auch überhaupt gar kein Problem. Ja. Ich bin jetzt momentan schon weitergereist. Momentan befinde ich mich in Nha Trang. Das ist ein bisschen, ja, so ein bisschen das Mallorca Vietnams, könnte man sagen. Vor allem das Mallorca Vietnams für Russen und Chinesen tatsächlich. Hier ist sehr viel russische Schrift auch an den einzelnen Ständen und Restaurants. Viele chinesische Touristen auch, der Strand ist sehr dreckig, das Wasser ist sehr dreckig. Und ja, ich werde hier wahrscheinlich nicht so lange bleiben. Hatte auch einen relativ krassen Eskapadentag gestern mit sehr schlechtem Wetter, 4 Stunden Flugverspätung. Das Hotel sah wirklich ganz anders aus als auf den Bildern. Und wir sind dann auch nach einem Tag statt 3 Tagen abgereist. Oder was heißt abgereist? Wir sind umgezogen in ein besseres Hotel. Aber ja, also ich hätte auch da vielleicht einfach erwarten können, dass es ziemlich scheiße ist, weil es für 5,50 € die Nacht, glaube ich, einfach echt sehr, sehr billig ist. Wobei es auf Booking.com relativ gute Bewertungen hatte. Naja, man weiß da halt so nie. Oft wird da halt echt ein bisschen gemogelt mit den Bildern und es wird dann vielleicht einfach nur das beste Zimmer fotografiert und man denkt dann, ach geil, wenn ich hier ein King-Size-Bett bestelle, dann kriege ich das auch und keine Ahnung. Also ja, es ist immer ein bisschen Gambling so, aber halb so wild. Wir sind jetzt in einem besseren Hotel. Ja, Nha Trang, ansonsten haben wir noch nicht so viel davon gesehen. Wie gesagt, der Strand, der Hauptstrand ist relativ dreckig. Morgen wird es dann auf jeden Fall noch ein bisschen erkundschaftet. Mit einem Roller vielleicht noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Ich habe gehört, es gibt noch Wasserfälle, die wohl sehr sehenswert sind und auch noch weitere Strände, die ich mir dann auf jeden Fall geben werde. Und ja, ansonsten wird es dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter Richtung Norden gehen, denke ich. Wie gesagt, das Wetter momentan im Oktober ist, glaube ich, nicht der beste Monat. Also es regnet schon noch relativ oft. Ich glaube, es fängt gerade an, sich so zu bessern und dass es ein bisschen mehr Saison wird. Aber ja. Eben noch auf einer Skybar was getrunken. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also diese Skybars generell in Asien kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sollte man mal machen. Meistens ist es auch nicht so teuer. Ich habe jetzt eben 6 € bezahlt plus Freigetränk. Das heißt, auch Cocktail konnte man aussuchen. Cocktailbier oder whatever. Finde ich für 6 € echt okay. Also ich würde da jetzt nicht weiter noch großartig Geld ausgeben, weil jedes weitere Getränk ist dann schon teurer, aber für 6 € Eintritt und wie gesagt, ein Getränk ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, ansonsten, was mir in Vietnam auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich den Service echt eher ein bisschen schlechter finde. Also vor allem die Höflichkeit. Also in Saigon war es echt okay, aber jetzt gerade in Nha Trang finde ich schon, dass die Servicekräfte in den Restaurants ein bisschen unhöflich sind teilweise. Sehr wenig sagen, nicht lächeln. Keine Ahnung, man fühlt sich irgendwie nicht willkommen, was natürlich auch einfach daran liegen kann, dass es so ein touristischer Ballungspunkt ist. Und naja, das ist halt wie gesagt echt so ein bisschen Lorette oder Ibiza, Mallorca, so ein bisschen die Art und dann halt einfach noch ein bisschen billiger, so ein bisschen, naja, ein bisschen billiger. Ich schätze auch, dass sie einfach keinen Bock auf die Touristen haben, die hier einfach wahrscheinlich jedes Jahr herkommen und sich einfach wie Scheiße benehmen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass es so ist. Ich will natürlich jetzt keinem was unterstellen, aber was ich jetzt so mitbekommen habe, ist schon, dass viele Touristen, viele Russen sich echt ziemlich scheiße benehmen und sehr unhöflich sind. Und ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass wenn man selber höflich ist, dann kriegt man das eigentlich auch so zurück. Und das finde ich auch deswegen eigentlich relativ in Ordnung. Ja, was mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren würde, Bene, ist, wie du das denn siehst mit Sauberkeit im Ausland, was Hotels angeht zum Beispiel. Wo sind da deine Grenzen? Hast du da Grenzen? Ja, was sind so deine Grenzen? Also bei mir ist es so, halte eigentlich relativ viel aus und ich habe da auch eigentlich einen relativ geringen Standard, aber sobald es dann irgendwie anfängt zu krabbeln und also wenn es größer anfängt zu krabbeln, so kleine Viecher, ist kein Problem, aber gestern zum Beispiel war auch eine ziemlich fette Kakerlake im Bad, was ich dann schon wieder ziemlich eklig finde. Und ja, sobald dann irgendwie das Bett unhygienisch aussieht, ich weiß nicht, also wie gesagt, sobald man in Deutschland angekommen ist, merkt man einfach, wie sauber es in Deutschland ist. Also das ist echt immer wieder dann so ein Wow-Effekt so. Ja, würde mich mal interessieren, was du da davon hältst, wo du da die Grenze ziehst, ob du da Grenzen hast, wie abgebrüht du da bist. Kannst ja mal erzählen. Ansonsten wäre es das erstmal von mir. Ich mache vielleicht in einer Woche nochmal so einen kleinen Monolog, wenn ich ein paar mehr Eindrücke gesammelt habe. Sicherlich sind mir jetzt auch einige Sachen entfallen, die ich hätte erwähnen wollen, aber so ist es nun mal. Ansonsten sorry für die wahrscheinlich schlechte Qualität. Wie gesagt, ich nehme es jetzt mit dem Handy auf. Keine Ahnung, ob das verwertbar ist. Ich denke schon. Jo, ich melde mich dann nochmal. Tschö an alle, die zuhören. Und tschö, Bene. Ich wünsche dir eine gute Zeit in Deutschland oder in Holland. Ja, in Holland natürlich. Haust rein. Tschö.
So, ihr habt also gerade gehört, wie Olli hier seine ersten paar Tage in Vietnam rekapituliert hat sozusagen. Und ich möchte das einfach mal gleich von vorne aufräumen. Also er meinte erst eben, dass ja, Saigon etwas kleiner ist als zum Beispiel Bangkok. Da kann ich nichts zu sagen. Ich war in Bangkok noch nicht. In Saigon war ich selber auch schon. Also ich war schon selbst in Vietnam. War auf jeden Fall eines meiner Lieblingsreiseziele bisher. Also für Menschen, die noch nicht in Vietnam waren. Beziehungsweise sich vielleicht nicht sicher sind, fahrt auf jeden Fall hin. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert, wie es halt beim Reisen ist, mal positiv, mal negativ, aber in Vietnam halt doch vor allem positiv. Das war jetzt so mein Resümee von Vietnam. Zu dem Verkehr in Asien würde ich gerne noch was sagen, weil ich habe auch ein paar andere Verkehrssituationen kennengelernt in Asien, zum Beispiel sehr gesittet zugehen können, wie zum Beispiel in Taiwan, wo es total in Ordnung ist vom Verkehr her. Aber es ist auf jeden Fall eine Gewöhnungssache, wie Olli auch sagt, das ist ein Zusammenspiel von den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, wobei eben der Fußgänger doch im Nachhinein am wenigsten zu sagen hat. Mein Tipp Nummer 1 für Vietnam, wenn man über die Straße geht und man ist umzingelt von wirklich tausenden Rollern, das klingt übertrieben, ist aber halt tatsächlich zum Teil so. Stetiges Tempo, nicht anhalten, nicht schneller laufen, einfach durchgehen, einfach nach gerade gucken, guckt die Rollerfahrer gar nicht an, die fahren um mich rum, die berechnen das schon, beziehungsweise die schätzen das ab. So macht man das in Vietnam. Während wer stehen bleibt, wird umgenietet, weil damit rechnet in Vietnam keiner. So. Ja, dann gucke ich nochmal eben hier, was er noch alles so erzählt hat. Also Nha Trang, da würde ich dann gleich jetzt dazu springen. Ist nämlich auch, war ich auch, das ist tatsächlich auch einer der unangenehmeren Orte in Vietnam für mich gewesen, weil es eben dieses Russen-Dubai ein bisschen ist. Und jetzt nichts gegen Russen, aber es fühlt sich halt ein bisschen an wie. Ja, das sind halt so ein bisschen, ja, Urlaub mit Kommunismus, will man fast sagen. Es ist einfach wirklich ein Malle-Flair und wer Malle-Flair mag, das ist total, liegt natürlich an jedem Individuum sozusagen, der wird sich da sehr, sehr wohl fühlen. Aber für mich war es jetzt persönlich nichts. Viel Kyrillisch habe ich auch gemerkt, man wurde auch viel auf Russisch angesprochen als Weißer. Und ansonsten, was mich jetzt gerade erstaunt hat, ist, dass Olli gesagt hat, dass es ein dreckiger Strand da war und dreckiges Wasser. Weil das muss ich sagen, das habe ich in Nha Trang nicht erlebt. Das war bei uns wirklich ein wunderschöner weißer Sandstrand. Das Wasser war blauklar. Also es war echt gegenteilig von der Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass jetzt gerade Monsun war. Und da wird ja doch so einiges rumgespült an den Stränden und im Meer. Aber auf jeden Fall hat mich das wirklich überrascht, dass Olli das erzählt hat. Na gut, also vielleicht liegt es auch noch daran, dass man nach einem vierstündigen Flug, beziehungsweise vierstündigen Flugverspätung, sollte man ja sagen, einem generellen Scheißwetter, vielleicht generell schon ein bisschen mit den Nerven am Ende ist und dann kann es natürlich schon sein, dass man da auch, weiß ich nicht, alles ein bisschen negativer sieht. Will ich jetzt Olli nicht vorwerfen, dafür ist er auch rational genug. Aber ja, der Strand, den habe ich zumindest nicht direkt erlebt. Wie gesagt, kann jetzt natürlich andere Umstände sein. Ich war auch nicht in der Hauptsaison da, so wie Olli halt auch nicht. Aber ja, ne? So unterscheidet sich das doch von Monat zu Monat anscheinend. Olli hat noch erzählt, dass er jetzt irgendwie 5,50 € pro Nacht da in Nha Trang in einem Hostel-Hotel bezahlt hat. Da wird dann gleich mein zweiter Tipp für Asien, für irgendjemanden, der mal nach Asien reisen will, kommen. Bucht euch die erste Nacht im Hotel, von mir aus auch erst am Flughafen, ist scheißegal. Und danach macht ihr alles spontan, wie es geht. So macht ihr, also zumindest bin ich damit gut gefahren, dass man sich immer dann bei Booking oder Hostel World, also Booking.com, Hosting, Hostel World, zu Not auch Couchsurfen, ist in Asien nicht ganz so einfach wie zum Beispiel in Europa, aber geht auch. Dass man sich da eben dann sozusagen spontan entscheidet und dann auch einfach mal zum Hotel hinfährt, weil dann hat man diese Restbestände. Und damit bin ich zum Beispiel auf Bali sehr, sehr gut gefahren, weil ich da eben hatte ich mit meiner Freundin öfter das Vergnügen dann, dass uns gesagt wurde, ja, okay, ihr müsst nicht mehr bezahlen, aber ganz ehrlich, die Master Suite ist frei. Also Master Suite heißt das dann, das ist immer noch in Asien was anderes, als man sich das nach europäischem Standard vorstellt. Aber das ist dann schon immer ein größeres Zimmer, hat man vielleicht mal ein Moskitonetz, solche Sachen, die doch durchaus ganz angenehm sein können. Ja, ansonsten will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen, was Olli so erzählt hat. Liegt daran, dass ich auch finde, dass er alles ganz gut gesagt hat, so habe ich es auch erlebt. Höflichkeit kriegt man zurück, wenn man sie gibt. Ich finde, vor allem im Ausland sollte es doch relativ selbstverständlich sein, dass man sich den Einheimischen gegenüber respektvoll verhält. Du bist in deren Land, ne? So, die Schiene, finde ich, da hat Olli absolut den Nagel auf den Kopf getroffen. So, aber ich kann damit jetzt so schön übergehen, quasi zu Ollis Frage, die er mir ja netterweise gestellt hat. Also in Sachen Sauberkeit im Ausland, da stößt man, finde ich, als Deutscher mit dem deutschen Standard, den man so gewöhnt ist, relativ schnell schon an Sachen, die sozusagen subpar sind, die sich ein bisschen unterhalb von dem eigentlichen Standard bewegen. Das ist zum Beispiel, wenn man nach Holland kommt, schon so. Die Wohnungen sind kleiner, viele ja, älter, oft, also ich hatte schon, war, habe schon in Wohnungen gelebt mit Einfachverglasung hier in Holland. Das ist zwar nur der Nachbar links, aber es ist trotzdem so, dass sich doch die Qualitätsunterschiede schon bemerkbar machen und nach meinem Erlebnis ist Deutschland da mit absolutem Abstand vom Standard am höchsten, von dem, was ich jemals erlebt habe. War zum Beispiel auch nie in Kanada, den USA. Japan auch noch nicht, wo ich mir auch zum Teil noch einen sehr hohen Standard vorstellen kann. Vor allem Japan, da würde man sich, glaube ich, wundern, was es da gibt. Ich möchte unbedingt mal nach Japan. Das ist auf jeden Fall eins auf meiner Liste. Ich denke aber, dass Deutschland auf jeden Fall weltweit gesehen schon mit den höchsten Standard bei sowas hat. Das weiß man vielleicht gar nicht unbedingt zu schätzen. Aber ja, meine Grenzen liegen tatsächlich auch relativ weit oben. Also ich. Beziehungsweise unten, ja gut, wie soll man das jetzt sagen? Nee, aber ich halte eigentlich auch relativ viel aus. Ich finde Krabbeln okay. Zu dem Ausmaße, solange es irgendwie nicht jetzt ein Krustentier ist oder also kein Insekt oder irgendwas dergleichen, keine Ahnung was. Ich hatte auch in Vietnam, das war in Mui Ne, das war ein Ort, der etwas südlich ist von Nha Trang, also den hat Olli jetzt überflogen. Da waren wir bei Gunther und Thuy im Homestay. Gunther, ein Rentner aus München mit seiner vietnamesischen Ehefrau. War ein ganz netter Typ, ganz auch aus wie Frau ganz nett. Und das waren halt die Garden Bungalows oder so ähnlich hießen die. Und das war halt tatsächlich, was das versprach. Man war halt, beziehungsweise Jungle Bungalows, Entschuldigung, man war halt wirklich im Dschungel. Man hatte da seinen kleinen Bungalow und dementsprechend hat es dann halt auch manchmal gekrabbelt. Dann war mal eine Motte so groß wie meine Hand dann irgendwie vom Fenster. Generell Fenster geschlossen, halt mal eine gute Idee, sonst hat man auch sehr, sehr viele Geckos bei sich im Zimmer. Und ich habe zum Beispiel gegen Geckos, ich habe mich in Asien komplett in Geckos verliebt. Ich habe sogar so einen kleinen Gecko hier auf meinem Schreibtisch stehen. Ich finde, das sind einfach angenehmere Wesen als die, die man jetzt in Deutschland als Parasiten oder, ja, nicht als Parasiten, aber als ja, Plage sozusagen um sich rum hat. Ich finde, das sind faszinierende Tiere, die auch sehr, sehr schön aussehen. Und in der Hinsicht stört mich das eben dann gar nicht, aber wie gesagt, bei Insekten, das muss nicht sein. Und so eine Kakerlake, ey, Olli, puh, also Olli, ihr müsst wissen, der hört jetzt auch erst, wenn es hier veröffentlicht ist. Also ich kann jetzt erzählen, was ich möchte und Ja, das ist dann halt so. Aber Olli, Kakerlaken, ganz wichtig, niemals kaputt schlagen. Immer totes Brain oder irgendwas. Aber wenn du drauf haust, explodiert der Hinterteil des Körpers, wo sich die kleinen Eier befinden. Und die kleben wunderbar unter dem Schuh oder was weiß ich, womit du das dann plattgehauen hast und verstreuen sich. Und wenn du Pech hast, kommen sogar direkt die Babys raus. Und dann hast du aber tausende Kakerlaken im Zimmer oder in dem Bad. Also mach das auf gar keinen Fall. Kakerlaken finde ich auch widerlich. Ich hatte eine also in dem Zimmer, wo ich 500 Jahre lang in Taiwan gewohnt habe, hatten wir einmal eine Kakerlake, Gott sei Dank nur. Habe ich auch draufgehauen, hatte keine Ahnung, hat sich laut plopp gemacht, aber kam, glaub ich, Gott sei Dank nichts raus. Hatte, glaube ich, wahrscheinlich gerade die Reihe gelegt. Bin dann auch relativ kurz danach abgehauen, war also egal. Betten unhygienisch, das finde ich ist auch ein gewissermaßen No-Go. Was ich dagegen hatte, ich habe mich eigentlich nie in das Bettzeug gelegt, was ich vorgefunden habe. Es ist in Asien generell warm genug, dass man eigentlich keiner echten Bettdecke irgendwie bedarf. Es reicht komplett, sich so ein Travel Sheet mitzunehmen. Ich hatte ein Travel Cocoon, hieß das, glaube ich. Das ist dann so ein, ja, im Prinzip ist es, glaube ich, ein Leinentuch, was halt so wie ein Schlafsack geschnitten ist und zusammengenäht ist. Aber halt einfach nur ein Tuch, und das reicht komplett, um sich ein bisschen zugedeckt zu fühlen. Was eben auch angenehm ist, wenn es halt ein bisschen mal rumkrabbelt, was halt durchaus mal vorkommt. Aber ansonsten, ne? Also in den Mund krabbelt einem nichts, in die Ohren auch nicht, in die Nase auch nicht. Ist alles halb so wild. Ich bin noch nie davon wach geworden, dass etwas für mich drüber krabbelt ist. Wenn das passiert, dann rede ich nochmal und dann rede ich wahrscheinlich ganz, ganz anders. Ja, ansonsten, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie eure Auslandserfahrungen so sind, ob ihr schon mal in Vietnam wart und sowas. Ich glaube, dieses Format gerade eignet sich ganz gut dazu, auch einfach mal jetzt Reiseberichte so ein bisschen von euch einzusammeln. Vietnam zum Beispiel, also ich habe mich da total vor allem das Essen verliebt. Das ist jetzt absolut meine Lieblingsküche. Ich bin hier Dauerbesucher bei dem örtlichen Pho oder wie man auch oft sagt, Pho-Geschäft. Weiß jetzt nicht, wie genau das richtig ist. Ich trinke jeden Tag meinen vietnamesischen Kaffee. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt's. Es ist unglaublich faszinierend. Aber Vietnam ist ein Kaffeeland und der Kaffee ist dementsprechend gut. Kaffee Suar Da, das ist ein Eiskaffee mit gesüßter Kondensmilch. Klingt eklig, ist aber geil. Vor allem bei 35 Grad und stehender Luft ist das, was einem wieder auf die Beine kriegt nach einem langen Tag irgendwie rumlaufen in der vietnamesischen Hitze. Ja, was gibt's noch? Ich würde sagen, ja, nichts wie Napalm im Morgen. Also in dem Sinne war es das eigentlich auch schon von mir. Wie gesagt, nächste Woche gibt es nochmal so einen kleinen Zwischenspieler wie jetzt auch. Also ich glaube, wir sind jetzt so bei circa 20 Minuten. Sowas könnt ihr nächste Woche nochmal von uns erwarten. Dann gibt es nochmal von Teil 2 von Ollis Vietnamreise und meinem schlauen Dahergelaber gibt es noch eine zweite Folge. Ja, bis dahin haltet die Ohren steif. Adios.